Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind
Elke
und Uli. Bei uns hört ihr ganz viel über Fotografie, ein wenig über Video und viel über Social Media.
Und zusätzlich haben wir regelmäßig Gäste. Wir sprechen mit Kunden, Dienstleistern und Kollegen. Also ihr hört nicht nur was von uns, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeit 983749. Und ich bin heute online mit Robert Kneschke. Hallo Robert.
Hallo.
Das freut mich sehr, weil den Robert verfolge ich schon seit Jahren. Der ist nämlich Stockfotograf und ich glaube, der größte deutsche Stockfotograf. Kann man das so sagen?
Vielleicht, das kann ich natürlich nicht garantieren. Ich würde eher sagen, einer der größten.
Okay. Ja, du bist ja auch schon ein Urgestein der Stockfotografie. Du hast dich ja 2006 als Fotograf selbstständig gemacht.
Genau, also ich habe das erste Bild, glaube ich, 2005 online verkauft. Vorher hatte ich eine Weile Abzüge gemacht, so von, ich sag mal so, Berlin-typischen Motiven oder Postkartenmotiven, so Blumen, niedliche Tiere und so, und die so auf Berliner Kunstmärkten verkauft. Aber das war natürlich deutlich materialintensiver und zeitintensiver, bis ich dann gemerkt habe, ach, man kann das Ganze ja auch digital angehen, und habe dann quasi nicht die Produkte, also die Postkarten und Leinwände und Poster und so, sondern halt die Bildmotive selbst über Bildagenturen zum Verkauf angeboten, genau.
Ja, also hast du auch schon mit dieser Stockfotografie angefangen und nicht erst irgendwie über Hochzeiten oder Pärchenshootings oder so? Oder hast du sowas auch mal gemacht?
Nee, also ab und zu mal für Freund vielleicht eine Hochzeit fotografiert oder so, aber nicht beruflich in dem Sinne. Also ich habe wirklich seit meinem Beginn, also seitdem ich mit der Fotografie Geld verdient habe, war es eigentlich immer Lizenzen verkaufen. Also Aufträge habe ich so gut wie fast nie gemacht.
Und dann ging es also erst los, so typische, also du kommst aus Berlin oder bist du zugezogen?
Nö, genau, ich bin gebürtiger Berliner.
Ah. Und dann ging es ja irgendwann los, du hast ja dann auch Models gebucht, ne, und fotografiert.
Genau, am Anfang waren das wirklich Freunde oder Bekannte oder Freunde von Freunden. Ich habe quasi erstmal meinen Freundes- und Bekanntenkreis abgegrast. Dann habe ich quasi auch eine Belohnung gegeben den Models: wenn ihr weitere Freunde habt oder Leute kennt, die Interesse hätten, könnt ihr mir die gerne weiterempfehlen. Und irgendwann habe ich dann über Online-Plattformen wie Modelkartei und so weiter Leute gesucht oder hatte dann auch relativ schnell auf meiner Webseite und meinem Blog so einen Eintrag, dass ich Models suche, und daraufhin haben sich dann halt viele wildfremde Leute auch bei mir beworben, die ich dann je nach Eignung dann auch genommen habe.
Und wie hast du damals so deine Motivauswahl? Also waren das jetzt immer so aktuelle Themen, wo du dachtest, die verkaufen sich gut, oder hast du erstmal so bunt gemischt angefangen und geguckt, wie sich das entwickelt? Wie war das so damals?
Nee, aktuell halt eigentlich überhaupt nicht. Also Stockfotografie lebt ja quasi davon, dass die Motive möglichst universell einsetzbar sind und möglichst lange haltbar sind. Und habe, da ich halt mit People angefangen habe, weil ich halt natürlich, also damals klingt so wie so ein, wie damals schon, aber es ist ja auch schon fast 20 Jahre her, da hatten die meisten Online-Bildagenturen noch deutlich öffentlichere Statistikbereiche, wo man sehen konnte, wer was wann wie viel verkauft hat. Und das habe ich mir mal sehr genau angeguckt, weil ich auch ein sehr zahlengetriebener Mensch bin, und habe da relativ schnell gesehen, dass mit Abstand halt Menschen, People, Lifestyle als Motive mit Abstand am besten performen, und habe mich halt darauf konzentriert. Und ich war dann, ich glaube, das war 2007 oder 2008 auf der Fotokina-Messe, und da hat eine die Firma Lastolight so ein Hintergrundsystem vorgestellt, so ein Lastolight Highlight-System, was relativ kompakt war und mit dem man quasi ziemlich leicht diese Freisteller vor Weiß machen konnte, ohne dass man viel Platz in einem riesigen Studio brauchte, wie das halt vorher notwendig war. Und das hatte ich mir da quasi direkt auf der Messe vorbestellt und war dann quasi auch einer der ersten, die das in Deutschland im Einsatz hatten und habe dann quasi einfach viele verschiedene Leute, also jung, alt, männlich, weiblich, verschiedene Haarfarben, Hauttypen und alles, vorbei ist mit verschiedenen Emotionen und verschiedenen Requisiten in der Hand durchfotografiert, bis dann irgendwann der Punkt kam, so jetzt ist das meiste davon abgedeckt, sag ich mal, und hab dann auch angefangen, mir Locations zu suchen, wo ich dann halt Themen umgesetzt habe, also Apotheken, Fitnesscenter, Universitäten und so weiter und so fort.
Machst du das denn die ganze Zeit alleine oder hast du so ein kleines Team um dich herum?
Die ersten Jahre habe ich das tatsächlich alles alleine gemacht und dann kam irgendwann der Punkt, ich glaube, oh, das war ungefähr 2013, glaube ich, da gab es das erste Mal die Microstock Expo in Berlin. Das war quasi so eine Art kleine Branchenmesse für die Stockfotografiebranche. Und da habe ich auch teilgenommen und da haben quasi wirklich die richtig Großen der Branche auch sich vorgestellt und Vorträge gehalten, also zum Beispiel Juri Arkus und Monkey Business und Süder Productions und so weiter, und habe dann gemerkt, wow, also diese Leute, die das wirklich top of the art machen, die haben dann teilweise ein Team von 5 bis 20 Leuten, teilweise mit eigenen Fahrern, Köchen und allen möglichen, und habe mir gedacht, okay, ich muss das auch ein bisschen professionalisieren, wenn ich mit denen mitspielen möchte, und habe dann halt angefangen, mir so ein kleines Team an Leuten zusammenzustellen, die dann halt mir beim Hochladen, Verschlagworten und Fotografieren und so weiter zur Seite stehen.
Mhm. Und am Anfang hast du ja wirklich also die Fotografien auf den Plattformen hochgeladen.
Genau.
Wie ging es denn dann, also so Grafiken und Animationen hast du ja auch im Angebot. War das schon ziemlich früh oder kam das erst später dazu?
Nee, das kam später. Da hat nämlich ein Fotografiekollege, der quasi, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, die Fotografie eher als Hobby gemacht hat. Er war eigentlich oder ist immer noch hauptberuflich 3D-Grafiker und er hat mich die ganze Zeit versucht zu überzeugen, lass doch irgendwie meine 3D-Skills mit deinen Fotoskills kombinieren und dann machst die Leute vor Freistellern und ich montiere sie dann neben 3D-Objekte und sowas. Und das haben wir auch kurz probiert, haben dann aber gemerkt, ach, es ist eigentlich für uns deutlich einfacher und war auch lukrativer, dass wir einfach die 3D-Bilder, die er erstellt hat, mit in meinem Portfolio anbieten. Also, dass ich sie quasi in meinem Namen verkaufe. Und als das gut angelaufen ist, habe ich eins meiner Models, der hauptberuflich Illustrator ist, gefragt, ob er nicht ebenfalls mitmachen möchte, dass er mir halt Illustrationen liefert und ich die auch in meinem Portfolio anbiete. Und so hat sich das dann von reinen Fotos auch zu Illustrationen, 3D-Grafiken und dann Videos und so ein bisschen ausgefächert.
Und wie ist so das Verhältnis bei deinen Verkäufen? Du hast ja gesagt, du bist sehr zahlengetrieben und analysierst das ja auch alles.
Ja, das könnte ich.
Also sind das eher dann die Fotos von den Menschen, die sich verkaufen, oder die Illustrationen?
Ah, da müsste ich mich eine Minute hinsetzen und das ausrechnen mit meinem Tools. Das kann ich dir spontan nicht sagen. Ich würde grob geschätzt sagen, es hält sich so die Waage, ne? Also Drittel Illustration, Drittel 3D-Grafiken, Drittel Fotos ungefähr.
Und hast du jetzt, also bist du rein Foto und Bilder unterwegs oder wie sieht es aus mit Stock-Videos? Das ist ja auch ein ziemlich großer Bereich mittlerweile.
Ja, Videos habe ich auch getestet, angefangen und das mache ich allerdings oder habe bisher es eher so nebenbei gemacht, weil ich gemerkt habe, der Video-Workflow ist halt deutlich komplexer und langwieriger als der Foto-Workflow und es bietet sich auch nicht so an, wenn man Fotoshooting hat, einfach mal kurz auf Video umzuschalten und weiterzumachen. Also das geht auch nicht ganz so gut. Deswegen läuft das mit den Videos eher so nebenbei. Deshalb hat es mich ehrlich gesagt auch eher überrascht, dass ich hatte vor einer Weile mal geguckt, dass ich mittlerweile doch schon Sekunde, das müsste ich glaube ich hier auch irgendwie im Portfolio sehen, mehrere tausend Videos mittlerweile habe. Ja, na, fast so 2000 Videos sind wir gerade ungefähr. Also dafür, dass ich das eigentlich nur so nebenbei ein bisschen experimentell mache, hat mich das doch schon überrascht, dass trotzdem mittlerweile 2000 Videos zusammengekommen sind.
Ja, schön. So, ein großes Thema ist ja auch auf deinem Blog zu lesen, sind so die Bildrechte und der Bilderklau. Wie ist da der Stand im Moment? Also musst du da groß hinterher sein oder hat sich das schon wieder ein bisschen gelegt? Wie ist die Lage da?
Leider nicht. Also ich habe festgestellt, dass also vor etlichen oder vor einigen Jahren habe ich das überhaupt noch nicht so voll genommen. Da dachte ich mir, ach na, die meisten Leute werden die Bilder kaufen und der kleine Prozentsatz, der die Bilder klaut, das ist vermutlich zu vernachlässigen. Bis mir dann einige Kollegen gesagt haben, wir glauben das nicht. Es wird deutlich mehr geklaut, als du es vermutlich glaubst. Und dann habe ich einfach mal einen Test gemacht und habe mir irgendwie so, ich glaube, keine Ahnung, 20, 30 Nutzungen von Illustrationen auf Webseiten rausgesucht und habe denen mal eine nette E-Mail geschrieben, ob sie mir denn die Lizenz für diese Bildnutzung zeigen können. Und da bin ich ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen, dass irgendwie wirklich der allergrößte Teil von diesen Leuten keine Lizenz hatte. Und seitdem betreibe ich das deutlich systematischer, dass ich, gibt da so gewisse Anzeichen, auf die ich jetzt nicht so im Detail eingehen möchte, aber mittlerweile habe ich das so ein bisschen im Gespür oder kenne das auch schon anhand des Layouts der Webseiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Bilder geklaut wurden oder gekauft wurden und schreibe die dann regelmäßig an und verhandle optimalerweise mit den Nachlizenzierung oder Verschickhaltabmahnung.
Gibt es denn da auch schon so Suchmaschinen vielleicht, dass du dein Bild hochlädst und der durchsucht dann das Internet, wo das alles überall auftaucht? Oder wie gehst du da vor?
Ja, da gibt es etliche Suchmaschinen. Also im Grunde, die meisten Leute werden ja sicher Google Images kennen, wo man so rückwärts Bildsuchen machen kann. Also quasi sein Bild nimmt, von dem man vermutet, dass es häufig genutzt werden könnte. Und Google zeigt dann an, auf welchen Webseiten dieses Bild genutzt wird. Und da gibt es dann auch professionelle Dienstleistungen, kann ich Anbieter nennen oder wollte es eher nicht so?
Ja, gerne.
Also die bekanntesten sind da zum Beispiel CopyTrack, Lapixa, Pixify oder Pixio und so eine Sachen. Also da gibt's mittlerweile auch wie Sand am Meer, die quasi diesen Prozess, also die benutzen nicht alle den Google Images Crawler, teilweise haben die auch eigene Crawler und die das dann quasi für einen aufbereiten und wo man sich die Ergebnisse dann angucken kann. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und bei mir ist zum Beispiel häufig der Nachteil dadurch, dass ich habe ja mittlerweile über 80.000 Bilder, glaube ich, online, nee, 100.000, glaube ich schon, über 100.000. Da ist mittlerweile der Punkt, dass die natürlich auch alle legalen Nutzungen finden. Und dadurch ist trotzdem dieses Filtern, welche Nutzungen legal sind und welche illegal sind, bleibt dann trotzdem an mir haften wieder. Deswegen nutze ich mittlerweile fast schon wieder hauptsächlich Google Images selbst.
Okay. Aber ich sag mal, ich gehe zum Beispiel bei Adobe Stock auf die Webseite. Mhm. Und die Bilder sind ja alle mit dem Watermark erstmal gekennzeichnet.
Ja, genau.
Klauen die sich die Bilder denn von anderen Seiten oder entfernen die diese Wasserzeichen einfach?
Ich habe schon mittlerweile alles erlebt. Also es gibt wirklich Leute, die lassen das Wasserzeichen einfach drin. Oh. Es gibt Leute, die versuchen, das Wasserzeichen notdürftig zu überdecken oder abzuschneiden oder zu retuschieren. Wobei die halt auch im Laufe der Zeit ein bisschen robuster geworden sind, sage ich mal. Aber es gibt natürlich, also mein meistverkauftes Bild wurde über 5000 Mal verkauft. Ne? Also sprich, es existieren auch etliche tausend Nutzungen auf Webseiten, wo das Bild eben ohne Wasserzeichen zu sehen ist. Und dann holen sich die Leute das Bild eben von einer anderen Webseite. Also diese anderen Webseiten werden teilweise dann ja auch bei Google Images angezeigt. Ne? Dann tippen die Leute irgendwas ein, Google Images zeigt die an, nur Rechtsklick, Bild speichern und dann wird es auf der eigenen Webseite hochgeladen. Und das habe ich mittlerweile auch, dass die Leute dann sagen, ach ja, ich habe dein Bild, oder also ich frage die, wo habt ihr das Bild her? Und sagen die, ja hier, von der Webseite XY. Und wo ich sage, ja, wie kommt ihr darauf, dass ihr das Bild von einer anderen Webseite nehmen dürft? Ach ja, da stand ja nicht bei, dass man das nicht kopieren darf und so. Naja, das ist so die Rechtsauffassung manchmal.
Ja gut, das ist so diese Umsonst-Mentalität im Internet, ne?
Ja, wobei ich denke, also das Argument hätte ich vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gelten lassen, als das für uns alle neu war. Aber heutzutage, denke ich, hätte man das an irgendeiner Ecke auch mitbekommen können.
Okay. Ja, in letzter Zeit in aller Munde und alle probieren es aus, KI-Bildgenerierung.
Ja, habe ich.
Wie
auch schon
beeinflusst das denn deinen Arbeitsbereich im Moment oder dein Geschäftsmodell im Moment?
Sehr stark und eher zum Negativen, würde ich sagen. Also Stockfotografie ist quasi, was in der Natur der Sache liegt, der Fotografiebereich, der am ehesten anfällig für KI-Bilder ist, weil es eben darum geht, generische, austauschbare Bilder zu generieren. Und genau das macht und kann die KI zum einen. Und zum anderen ist ja mittlerweile auch relativ gut nachgewiesen, dass ein sehr großer Teil der Trainingsdaten Stockbilder selbst sind und waren. Also kennen die KI, also die generativen Bild-KIs auch sehr gut diesen Stock-Look und können ihn reproduzieren. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass ein Hochzeitsfotograf natürlich weniger Angst vor KI haben muss, weil die Leute natürlich weiterhin möchten, fotografier mal bitte unsere Feier und da möchten wir drauf sein. Das kannst du natürlich deutlich schwieriger mit KI ersetzen als ein Stockfoto, wo sich zwei Leute die Hände schütteln zum Beispiel.
Na klar, das stimmt. Also ich sag mal, so ein Hochzeitsbild, das ist halt individuell und muss gemacht werden. Aber ich sag mal, eine Frau, die an der Kasse freundlich einkauft, die kann man sich auch ja, generieren lassen. Ne?
Genau. Und das Problem ist halt
die Frage, nutzt du das dann selber auch schon?
Genau, ich nutze das auch regelmäßig, weil es natürlich auch günstiger ist mittlerweile, als selbst zu fotografieren und ich auch Themen abdecken kann, die ich sonst gar nicht fotografieren, also die einfach entweder zu teuer wären oder teurer wären oder überhaupt gar nicht fotografiert werden hätten können, zumindest von mir. Also ich nutze das schon. Aber das Problem ist natürlich, das nutzen eben auch viele andere. Und aktuell ist es zum Beispiel so, dass allein bei Adobe Stock über 40 Millionen neue KI-Bilder pro Monat hochgeladen werden. Das ist eine Zahl, die ist total unglaublich. Also für 40 Millionen neue Bilder haben die Bildagenturen vor ein paar Jahren noch mehrere Jahre gebraucht, ne?
Aber wie ist denn das da eigentlich mit den Bildrechten? Also ich mache mir jetzt Midjourney auf, generiere mir ein Bild.
Ich würde sagen, das ist
sieht der Urheber und habe auch alle Rechte daran, oder?
Da kann ich jetzt natürlich keine juristischen verbindlichen Aussagen geben. Aktuell ist es vermutlich so, dass es an einfachen, in Anführungszeichen, KI-Bildern keine Urheberrechte gibt, weil die Werke halt von einem Menschen gemacht werden müssen, nicht von einer Maschine. Kann sein, dass sich das noch ändert oder nicht, werden wir sehen in Zukunft.
Aber ich muss ja eigentlich den Prompt dazu mir ausdenken, eingeben.
Ja,
dann ist schon mein Werk.
Da argumentierst du mit mir mit dem Falschen, ne? Weil ich hätte von beiden, also ich würde davon profitieren, wenn KI-Bilder geschützt sind, weil ich dann meine eigenen KI-Bilder schützen könnte. Aber ich würde natürlich auch davon profitieren, wenn KI-Bilder nicht schützenswert sind, weil dadurch meine Fotos mehr wert sind, ne? Da bin ich, sage ich mal, ein bisschen leidenschaftslos und hoffe darauf, dass sich da irgendwann die Rechtsprechung einsetzt, dass man sich dann daran orientieren kann. Aktuell ist es halt einfach wirklich eine Grauzone, wo es unklar ist.
Und ich glaube, in einem deiner Blogartikel hatte ich ja auch gelesen, da ging es darum, dass ja die KIs die Stockbilder als Trainingsdaten nutzen.
Genau.
Und dass das ja nicht in angemessenem Maße auch honoriert wird, oder?
Na, das ist schon sehr höflich von dir formuliert. Ich sag mal, im Grunde scheißen die KI-Firmen darauf, die Urheber zu bezahlen. Da gab es ja in den letzten Wochen auch die Debatte über Meta, also die für die Facebook-KI Millionen urheberrechtlich geschützter Bücher genutzt haben und deren Argument war, naja, jedes einzelne Buch ist ja wertlos für uns, wo man sich dann fragt, ja, warum nutzt ihr die dann, um eure KI zu trainieren? Ne? So wertlos kann es ja nicht sein. Und bei Fotos ist das Argument so ähnlich. Da wird dann gerne behauptet, ach naja, Künstler gucken sich ja auch Bilder an und lernen von den Bildern und die KI macht irgendwie nichts anderes, wo ich mir denke, nee, ist falsch. Also kein Künstler wird es schaffen, in seinem Leben 5 Milliarden Bilder anzusehen und die auch noch nach einem halben Jahr sich daran im Detail zu erinnern. Kann mir keiner erzählen, dass es das Gleiche ist. Aber das ist halt der Standpunkt, auf dem die KI-Firmen stehen. Und deswegen möchten die halt in der Regel auch nicht für urheberrechtlich geschützte Werke als Trainingsdaten zu bezahlen, weil es eben auch verdammt teuer wäre, wenn sie eben so viele Trainingsdaten haben wollen.
Obwohl jetzt natürlich, sagen wir, alle relevanten KI-Firmen kommen ja aus Amerika oder China. Hast du da was mitbekommen? Läuft da schon irgendwas? Weil ich glaube, hier so als kleiner deutscher Stockfotoproduzent, also würdest du jetzt an Google rantreten und die auch verklagen oder gibt es da auf internationaler Ebene schon irgendwas?
Ja, also international gibt es bestimmt locker über 20 Klagen gegen die verschiedenen großen Anbieter. In Deutschland ist das leider deutlich rarer gesät. Da bin ich vermutlich, sofern mich mein Wissensstand nicht täuscht, der einzige deutsche Fotograf, der in Deutschland eine Klage am Laufen hat, und zwar gegen den Verein Lion e.V., die halt den Datensatz Lion 5b mit halt über 5,8 Milliarden oft urheberrechtlich geschützten Bildern zusammengestellt haben, darunter auch vielen Bildern von mir. Und der Verein behauptet halt, ja, das dürfen wir, weil wir quasi Forschung betreiben und gemeinnützig sind und alle, nee, gemeinnützig weiß ich nicht, aber zumindest ein eingetragener Verein sind und Forschung machen und so weiter. Wir dürfen das. Und ich bin halt der Ansicht, nee, dürft ihr nicht. Und da haben wir in der ersten Instanz vor dem Landgericht Hamburg das Verfahren leider verloren, aber das geht jetzt in die nächste Instanz, in die Berufung vor dem Oberlandesgericht Hamburg. Und auch da wird es vermutlich noch nicht zu Ende sein, weil das natürlich eine Grundsatzentscheidung ist.
Und was ist das für ein Verein? Die trainieren KI-Modelle oder
Die machen beide. Also das ist ein Verein, der sich hingesetzt hat, oder ich sag mal so, es sind ein paar Leute gewesen, die quasi aus einem schon vorhandenen Datensatz, der nennt sich Common Crawl, alle Links zu Bildern extrahiert haben und die Metadaten dazu, also Bildtitel oder die Bildbeschreibung und noch andere Daten, und haben diese Daten zum einen alle komplett runtergeladen, die Bilder. Mittlerweile behaupten sie, ja, sie hätten sie danach sofort wieder gelöscht, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Aber diese runtergeladenen Bilder haben sie dann analysiert und damit eigene KI-Modelle trainiert und auch veröffentlicht auf Hugging Face und halt die Links zu den Trainingsdaten selbst, also diese 5,8 Milliarden Links auch auf ihrer Webseite zum Download zur Verfügung gestellt, die dann unter anderem auch von kommerziellen KI-Firmen wie Stable Diffusion und so weiter genutzt wurden, um deren KIs zu trainieren. Und das alles natürlich ohne die Urheber zu fragen, geschweige denn zu bezahlen.
Gut, wäre natürlich einerseits auch schwierig bei der Menge der Urheber.
Ja, aber dann bin ich der Ansicht, dann kann man es nicht machen. Also das ist ja ein Argument so nach dem Motto, ja, wenn ich alles in einem Supermarkt klaue, dann wäre ich ja gar nicht in der Lage, jeden vorher zu fragen, ob ich mir das nehmen darf, einfach. Also das...
Echt ein komplexes Thema, ne? Das stimmt schon, da hast du recht.
Also es ist ein bisschen dieses too big to fail Argument, ne? Wir haben jetzt so viel geklaut, da wären wir ja gar nicht in der Lage, überall vorher zu fragen, wo ich mir denke, nö, na dann geht's halt nicht. Also finde ich ehrlich gesagt eher ein schwaches Argument, aber für die ist es natürlich bequem.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich nicht so einfach, ne, so komplett zu beleuchten. Aber klar, für dich als Bildproduzenten, du bist da natürlich nachteilig,
also,
ne?
Die Krux ist halt, da wird quasi so ein bisschen die Verantwortung ausgelagert, ne? Wenn ich jetzt Stable Diffusion verklagen würde, dann würden die sagen, wir haben die Trainingsdaten ja überhaupt nicht gesammelt, wende dich doch dahin. Und wenn ich dann an den Verein gehe, sagen die, ja, wir machen mit den Trainingsdaten ja gar nicht, da musst du dich an die KI-Firma wenden. Da wird halt so die Verantwortung hin und her geschoben. Und aktuell, also in der ersten Instanz, hat das Landgericht Hamburg ja gesagt, naja, weil die Möglichkeit bestünde, dass Forscher diesen Datensatz zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen könnten, ist das halt erlaubt, was der Verein macht. Das heißt, im Umkehrschluss halt, wenn dieses Urteil Bestand haben würde, dass jede kommerzielle KI-Firma einfach nur pro forma, sage ich mal, einen eingetragenen Verein in Deutschland gründen müsste, der klaut sich in Anführungszeichen alle Bilder oder Bücher oder Filme oder Musikstücke oder was auch immer zusammen, die sie brauchen, veröffentlichen die Ergebnisse online und rein zufällig nutzt dann die KI-Firma die Ergebnisse genauso. Das wäre quasi ein eleganter Weg, um rechtlich einwandfrei Zugriff auf Milliarden urheberrechtlich geschützte Werke zu bekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Intention des Gesetzgebers war, das Urheberrecht auf diesem Weg auszuhebeln, de facto. Aber das debattieren wir halt gerade vor Gericht.
Ja, spannendes Thema. Das werde ich mal weiter verfolgen, wie das dann ausgeht oder weitergeht. Aber meinst ja, die nächste Instanz wird noch nicht die letzte sein, ne?
Vermutlich nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das Urteil ausfällt und ob wir Motivation haben, Berufung dagegen einzulegen oder die Gegenseite.
Okay. Dann nochmal eine Frage zu deinem Marketing. Also du bietest ja deine Bilder an aus den verschiedenen Plattformen. Machst du denn irgendwie noch Werbung für dich oder für deine Produkte irgendwie, dass du Social Media aktiv bist oder irgendwelche Anzeigen schaltest. Aber das macht ja eigentlich wenig Sinn bei dir, ne?
Ja, also Anzeigen schalten nicht, aber ich habe schon, also ich bespiele mehr oder weniger intensiv die üblichen Social Media Plattformen, also hauptsächlich Facebook, Instagram und Twitter habe ich aufgehört mittlerweile. Aber so diese Sachen oder LinkedIn auch, ne? Und oft kommen aber auch Leute zu mir, die halt schon Bilder bei Agenturen gekauft haben und gesagt haben, in diesem Stil würden wir gerne noch mehr haben. Hast du denn da was oder nicht? Und dann kann ich denen entweder sagen, ja, habe ich oder könnte ich euch machen. Oder Leute finden teilweise dann die Bilder bei Google und sagen, ja, können wir die bei dir kaufen oder so. Das passiert auch.
Aber das machst du auch schon, wenn jetzt so eine Firma auf dich zukommt und sagt, hier, die Bilder gefallen uns, kannst du uns davon nochmal eine neue Serie machen? Sowas machst du auch dann?
Das hängt dann im Detail davon ab, was sie sich vorstellen. Ne? Manchmal, also das Problem ist natürlich, wenn die Firma die Bilder bei Bildagenturen, also zum Beispiel bei Shutterstock oder Adobe Stock gefunden hat und die haben dann ein Abo und können sich für ihren Abo-Preis ein Bild für 1-2 Euro runterladen, dann kann ich natürlich nicht neue Bilder für 1-2 Euro produzieren. Ne? Das lohnt sich für mich natürlich hinten und vorne nicht. Und es gibt Kunden, die verstehen das, die sagen, naja, nee, ist klar, das kann deutlich mehr kosten. Dann kann man da auch zusammenkommen. Aber manchmal kommt man halt nicht zusammen, weil sie denken, für 1 Euro oder so könnten sie mich direkt beauftragen. Das passiert dann natürlich nicht.
Siehst du eigentlich auch, wo deine Bilder verkauft werden? Also in welchem, jetzt Amerika, Asien oder Europa?
Also nicht von den, also die meisten Agenturen zeigen das nicht mehr an. Wobei, also zumindest Shutterstock hat so eine Landkarte, also eine Weltkarte, wo halt dann immer die letzten Verkäufe so geografisch zugeordnet aufpoppen, dass man halt sehen kann, ach, hier gerade in Brasilien und in China und in Guatemala oder so wurde gerade ein Bild von mir lizenziert. Das ist ein ganz nettes Feature. Ansonsten halt auch natürlich mit der Google-Bildersuche, ne? Da findet man natürlich relativ viel oder auch teilweise einfach, wenn man mit der S-Bahn fährt, guckt man raus und dann hängt dann irgendeiner Hauswand ein Plakat mit einem Bild von einem. Das kann schon mal passieren und das ist dann natürlich immer ganz nett, sowas zu sehen.
Aber eigentlich die meisten Verkäufe sind doch bestimmt hier dann im europäischen Gebiet bei dir, oder?
Noch nicht mal. Also ich meine, der mit Abstand größte Stockmarkt, also was die Menge des Umsatzes angeht, ist halt, sind halt die USA. Und in Europa ist es halt Deutschland. Aber im Grunde ist das geografisch. Also ich habe zum Beispiel nicht ganz so viel asiatische Modelle, deswegen ist mein Umsatz im asiatischen Raum vermutlich nicht so hoch, wie er sein könnte. Aber jetzt im nordamerikanischen und europäischen Sprachraum, da sind die, glaube ich, ganz gut. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine auffällige Häufung oder so.
Okay. Ja, Robert, wie sieht's denn aus die nächsten Jahre? Würdest du mir noch raten, in den Stockmarkt einzusteigen?
Ganz ehrlich, also ich glaube, ich würde es keinem mehr raten. Einfach weil der Markt gerade durch KI wirklich aktiv kaputt gemacht wird. Das klingt leider traurig, ist es auch, aber so ist meiner Ansicht nach die Realität. Ich habe halt den Vorteil, dass ich so viele alte Bilder online habe, dass die sich auch weiterhin verkaufen und ich davon gerade gut leben kann. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, der überhaupt noch keinen Account bei Bildagenturen hat und mich fragt, würden sie das denn machen? Also was würde ich raten? würde ich ehrlich gesagt raten, such dir einen anderen Bereich, womit du vielleicht auch in der Fotografie Geld verdienen kannst, aber Stock wird eine Zukunft vermutlich eher abnehmen als zunehmen.
Nochmal zu dir damals, also ab welcher Bildmenge wird das Ganze wirklich so, dass man auch davon leben kann? Oder sag mal vor 5 Jahren, nehmen wir mal heute raus.
Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie groß der eigene Lebensstandard ist und wie viele Ausgaben man hat, ne? Also was die eigenen Erwartungen sind. Aber generell würde ich sagen, also ein Minimum von, naja, vor 5 Jahren hätte ich gesagt 10.000 Bildern, aber mittlerweile würde ich vermutlich eher sagen mehr, vielleicht 20.000 oder so. Wobei auch das ganz stark von den Motiven abhängt, ne? Also es gibt Leute, die haben relativ kleine Portfolios von vielleicht 1.000 bis 2.000 Bildern, verkaufen aber ziemlich gut, weil das sehr spezialisierte, professionell gemachte Nischenbilder sind, die andere Fotografen gar nicht machen können oder wollen oder anbieten können, ne? Und dann, also es gibt zum Beispiel einen, sind jetzt keine Fotos, sondern Videos, aber bei Pond5 gibt es einen Anbieter, also der Videos anbietet von aktiven Militärs, also Militäreinsätzen, Soldaten, die so aus dem Helikopter springen und irgendwie in Tarnmontur durch irgendwelches Gelände robben und was weiß ich und so, ne? Also das scheint ja ein Fotograf zu sein, der vermutlich beruflich bedingt da einen Zugang zu hat, zu irgendwelchen Militärs, und der kann natürlich auch mit deutlich weniger Videos viel verkaufen als jemand, der nur glückliche Leute am Strand fotografiert, wo jeder den Zugang hat, ne?
Ja, ist eigentlich schade. Also wie gesagt, ich nutze ja diese KI auch gerne und viel. Aber wenn es dann natürlich so einen ganzen Markt irgendwie kaputt macht, ist das auch nicht schön, ne?
Nee, schön ist das nicht. Aber ich sehe aktuell auch nicht, dass sie plötzlich wieder verschwinden würden, sage ich mal.
Nee, also denke ich auch nicht.
Was zumindest auffällig ist, dass sich zumindest, sage ich mal, die Gegenwehr langsam formiert. Und während im letzten Jahr irgendwie die KI-Generatoren so gefühlt alle 2-3 Monate eine Verbesserung von ihrem KI-System veröffentlicht haben, hat das, finde ich, zumindest spürbar nachgelassen, weil eben, glaube ich, auch ist, also lapidar gesagt, zum einen das Internet ist abgegrast und ausgesaugt, und bei neuen Bildern legen die Urheber halt deutlich mehr Wert darauf, dass sie klar machen, dass ihre Bilder nicht dafür genutzt werden möchten. Und daher ist es dann für die KI-Unternehmen auch ein bisschen schwieriger, da legal an Material ranzukommen. Es gibt natürlich Länder wie China oder so, die nehmen es da nicht so genau. Deswegen kommen da gerade die neuen KI-Entwicklungen aus China. Aber ob es da jetzt wirklich konkrete Zusammenhänge zwischen dem Ignorieren vom Urheberrecht und den neuen KI-Firmen gibt, da kann ich natürlich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Das muss jeder für sich selbst zusammenreimen, ne?
Ja, was meinst du denn? Wie sieht denn dein Geschäftsmodell Robert Kneschke 2030 aus? Hast du schon eine Vorstellung?
Oh, puh, wenn ich das wüsste. Also ich gucke natürlich, wie lange das mit den Bildern so weitergeht. Vielleicht gehe ich auch einfach, na, mehr ist falsch gesagt, aber versuche in Richtung Auftragsfotografie zu gehen oder mache was ganz anderes, keine Ahnung. Also ich halte meine Augen offen nach neuen Geschäftsideen, aber bisher ist mir leider noch nicht so der zündende Funke gekommen, wo ich gedacht habe, ja, genau das ist es. Da muss ich leider noch ein bisschen weitersuchen.
Na gut. Ich bin gespannt. Oh. Robert, hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest?
Nee, also ich meine, ne, das, wir wollen jetzt nicht so auf einer depressiven Note enden, deswegen würde ich sagen, also wer fotografiert, weil es ihm Spaß macht, kann das natürlich gerne weiterhin tun. Das wird vermutlich immer möglich sein. Und es ist ja auch ein schönes Hobby. Aber wenn es mehr sein soll als ein Hobby, muss man sich das halt nochmal genau überlegen.
Na gut, sag mal, dieser Bereich, wo es um persönliche Bilder geht, ne, die Hochzeit oder die Taufe, das wird ja immer noch bleiben. Genau. Weil diese austauschbaren Motive, da wird es halt eng, ne?
Ja.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Und ja, mal gucken, vielleicht hören wir uns ja in 2-3 Jahren nochmal wieder und machen mal ein kleines Update zur aktuellen Lage.
Genau, gerne.
Alles klar, mach's gut, tschüss.
Und schönen Tag, tschüss.
Thank you.